glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir suchen wieder Antworten in Heiligen Schriften auf Fragen von heute und wir, das sind
Jutta Lehnert, Theologin
und Katrin Wolf, Journalistin und Künstlerin. Und ich sage nur Change, Veränderung. Jutta, ein Thema, das Menschen ja eigentlich in jeder Sekunde ihres Lebens umtreibt, auch wenn wir das nicht unbedingt merken und wenn Menschen ja eigentlich doch ein Gewohnheitstier sind. Aber ist das so? In jeder Millisekunde findet Veränderung statt?
Ja, natürlich. Die Evolution ist auf Veränderung angelegt, auch wenn wir sie nicht merken. Zum Beispiel, wenn wir durch einen Wald gehen und denken, oh, die Bäume stehen ruhig, alles wächst ganz still, der Boden liegt ruhig da. Das stimmt überhaupt nicht. Da ist unglaublich viel los, gerade unter der Erde und in den Wurzeln. Das sieht alles ruhig aus, aber das ist gar nicht so. Und so ist es auch mit dem Menschen. Der Mensch ist auf Veränderung angelegt, auf permanente Veränderung. Nur wir merken es halt nicht, weil es ein allmählich sich vollziehender Prozess ist.
Ein sehr allmählicher Prozess. Und trotzdem prägt er uns natürlich. Also das finde ich immer ganz witzig irgendwie, wenn wir so denken, wir sind frei in dem, was wir tun, sind wir ja letztendlich in vielen Dingen doch eben durch die Evolution geprägt.
Ja, aber dennoch, auch wenn wir meinen, vieles, was wir entscheiden und tun, unterläge unserem Willen, das Gehirn ist doch langsam. Es orientiert sich eher an Gewohnheiten, an Handlungsmustern. Es greift immer zu den einfacheren und kürzeren Wegen und ist sehr sperrig gegenüber dem Wunsch, sich zum Beispiel etwas vorzunehmen, etwas grundsätzlich zu verändern an den eigenen Gewohnheiten. Das ist oft nicht dem Willen überlassen, sondern da greift sehr oft doch ein anderer Reiz, ein tiefsitzendes Verhaltensmuster.
Also nehmen wir doch zum Beispiel mal, ich will mehr mit dem Fahrrad fahren und nicht so häufig das Auto nehmen und dann regnet's und dann zack, bin ich zu faul. Ist das so ein Ding, wo das Gehirn dann sagt, ich gehe schnell zum Auto?
Ja, also da sich überwinden und den eigenen Willen ins Spiel zu bringen, das kostet sehr viel Kraft, gegen die eigenen inneren Antriebskräfte anzugehen. Das schafft der Wille meistens nicht. Deshalb gibt es auch so einen Widerspruch. Das Gehirn, also wir können vom Verstand her gern etwas als sinnvoll erachten, aber dann greift doch das Handlungsmuster, was im Grunde genommen das Übliche wieder macht, auch gegen das bessere Argument. Das ist dissoziativ natürlich, aber so sind wir Menschen nun mal. Also das ist tatsächlich so, dass wir gegen Argumente trotzdem zuwiderhandeln können.
Ja, und wir sind ja immer auf der Suche nach Antworten in Heiligen Schriften. Finden wir denn zu diesem Thema etwas?
Also die christliche oder auch die jüdische Tradition setzt auf den Veränderungswillen und auf die Veränderungsfähigkeit der Menschen und weiß natürlich, dass das ein schwerer Prozess ist. Aber es geht tatsächlich darum, den guten Veränderungen auf die Spur zu kommen. Also ich erzähle jetzt eine Geschichte, die ist im Lukas-Evangelium zu finden. Und an dieser Geschichte kann man eigentlich ganz gut erzählen, wie schwer es den Menschen fällt, sich auf Veränderungen einzulassen.
Mhm. Nimm uns noch ganz kurz mit, Lukas, wann hat der sein Evangelium ungefähr geschrieben?
Man rechnet zwischen 80 und 90, also ein gutes Stück später, nach Christus, ein gutes Stück später als Markus, der unmittelbar 70 nach Christus schreibt. Also Lukas hat eine Gruppe, eine Jesusgruppe, für die schreibt er seinen Text. Die meisten Evangelien sind ja für eine bestimmte Gruppe in einer bestimmten Situation geschrieben. Und die Geschichte, wir können davon ausgehen, dass ein bestimmtes Problem in der Lukas-Gruppe aufgetaucht ist, nämlich das Problem, was dürfen Frauen in der Nachfolge Jesu? Was dürfen sie?
Mhm.
Wie ist das Rollenbild der Frauen in unserer Gruppe? Und da erzählt er eine folgende Geschichte. Maria und Martha wohnen zusammen, die Schwestern, und Jesus kommt als Wanderprediger zu ihnen. Und wie das damals üblich ist, wenn jemand so weit zu Fuß gegangen ist, hat er staubige Füße und staubige Klamotten. Und dann rennt man natürlich los, besorgt Wasser, wäscht ihm die Füße und so weiter. Und der Gast setzt sich schon mal in den Vorraum und dann wird irgendwie Essen für den Gast hergerichtet. Und jetzt geht die Geschichte so, Jesus kommt also und Maria setzt sich sofort zu Jesu Füßen und hört schon zu, was er zu erzählen hat. Aber Martha ist in der Küche und heute würde man schält Kartoffeln, obwohl es damals keine Kartoffeln gab. Sagen wir mal, er macht schon mal einen Tomatensalat.
Tomaten gab's schon.
Ja, Tomaten kommen ja aus dem Orient. Und dann wird sie böse und dann kommt sie vorne hin zu Jesus und sagt, sag doch der Maria mal, sie soll mir helfen bei meiner Arbeit. Und da reagiert Jesus und sagt, Martha, Martha, dass du bemühst dich um vieles, aber Maria hat den guten Teil erwählt. Und das ist nämlich so, wenn in der Antike jemand einem Rabbi zu Füßen saß.
Ein Rabbi ist ein Priester.
Rabbi ist ein Schriftgelehrter, einer, der sich in den Heiligen Schriften auskennt. Dann war das gleichzeitig die Aufgabe auch damit verbunden, das weiter zu erzählen, also Verkündigung wahrzunehmen. Das heißt also, in dieser Geschichte geht es darum, dürfen Frauen das Wort Gottes oder das, die Geschichten von Jesus weitererzählen? Und weil das wohl strittig war, erzählt der Lukas diese Geschichte und bemüht die größte Autorität, die er selber kennt, und das ist Jesus selber. Und Jesus beauftragt praktisch die Maria zu sagen, lass mal die Küchenaufgaben, ja, also fall mal nicht in diese alte Rolle zurück, sondern du darfst hier zuhören und du darfst dann später auch verkündigen. Und das ist natürlich ein Bild dafür, dass es hier ganz schwierig war, in dieser Jesusgruppe eine solche Veränderung herbeizuführen. Mhm. Also es gab einen Konflikt um die Rolle der Frauen. Und Jesus greift ein sozusagen und beauftragt Maria. Natürlich mit heutigen Gedanken würde man sagen, also der Jesus hätte ja auch sagen können, also das ist natürlich jetzt super modern gedacht, jetzt passt auf ihr zwei, wir gehen jetzt mal zusammen in die Küche oder und richten alles her.
Und dabei dann, schwätzen wir.
Dann reden wir beim Essen gemeinsam. Aber Lukas konstruiert halt seine Geschichte ganz klar, um zu sagen, Frauen haben auch den Auftrag, sich um die Jesusverkündigung zu kümmern. Und das war ungewöhnlich für damals. Mhm. Also, aber es, man merkt, also es gab einen Konflikt. Die Veränderungen, die durch Jesus angestoßen waren, also Frauen eine andere Rolle zuzubilligen, das ist nicht überall auf fruchtbaren Boden. Das war ein zu schwerer Sprung wahrscheinlich, ja.
Aber ich finde es super spannend, dass Lukas eben diese Geschichte ja sozusagen entwirft. Es ist ja nicht, er hätte ja auch einfach sagen können, so oder so entscheide ich das oder will das. Aber nein, er zeichnet ein Bild und wir können uns identifizieren mit der einen Figur oder mit der anderen, wie wir eher gehandelt hätten. Und ist das vielleicht eben auch so eine Möglichkeit, wenn man Veränderungen anstoßen will oder für sich selber auch im Leben irgendwie etwas bewegen will, dass man Bilder schafft, die eben nicht nur sagen, das ist richtig und das muss ich tun, sondern mir auch die Möglichkeit geben zu sagen, ja, ich fühle mich mit der Rolle, ich kann das nachvollziehen, ich würde auch erstmal dem was zu essen machen und irgendwie ungerecht, dass die da jetzt schon sind. Also ne, wenn ich mich in die verschiedenen Positionen denken kann, gibt es mir auch die Freiheit, das besser nachzuvollziehen und dann vielleicht auch zu sagen, ja, ich krieg Veränderung hin.
Ja, die Geschichte kann man auch so lesen. Also, dass der Konflikt um die eigene Rolle in den Frauen selbst auch stattfindet. Also zum Beispiel zu sagen, bin ich jetzt eher noch die Martha und das ist ein sicheres Rollenbild? Mhm. Oder bin ich schon so mutig wie die Maria und kann meine Rolle verlassen und einen neuen Weg gehen.
Oder bin ich vielleicht auch, habe ich Anteile von beiden in
ja,
mir.
Ja, wahrscheinlich haben wir alle Anteile von beiden. Mal ist man mutig und mal ist man eher auf sicherem Boden, wo man nicht angegangen wird. Also ich glaube, dass man die Geschichte auch so als innerpersonalen Konflikt lesen kann und verstehen kann und dass man dann sich zugesteht, dass man auch oft widersprüchlich handelt. Mhm. Also das gehört ja praktisch zur Veränderung dazu. Man wüsste, wie es besser wäre, aber man kriegt den Sprung eben jetzt noch nicht hin.
Genau, und ich finde es aber sehr spannend. Also das ist auch etwas, was ich in der Malerei oft spüre, dass wenn man sozusagen für sich selber so Stellvertreter hat, wie jetzt dann eben Maria und Martha ja sozusagen in dieser Geschichte für mich sind oder sein können, dann kann ich im Grunde genommen auch auf einer anderen Ebene, nicht nur eben auf dieser rationellen Ebene, die mich vielleicht vieles verstehen lässt, aber nicht unbedingt entscheiden, dass ich es nochmal mit mehr, ja, ich sag mal, mehr Sanftheit und Liebe zu mir selber annehmen kann, dass ich eben sage, ja, die Teile von Martha sind genauso in mir. Und wenn ich aber die Teile, die jetzt Maria zum Beispiel dort widerspiegeln, größer werden lassen möchte, also wenn ich das als Bild sehe, kann ich es vielleicht auch noch mal konkreter behandeln.
Was zur Veränderung noch dazu gehört, am einfachsten gelingen Veränderungen in Gemeinschaften. Also wenn man nicht alleine da steht und etwas verändern will, sondern das ist einfacher, wenn man das begleitet mit einer Gruppe macht.
Warum würdest du sagen, ist das einfacher? Also gut, ich bleib mal bei dem Beispiel. Ich will das Fahrrad nehmen. Klar, wenn ich mit drei anderen verabredet bin und ich weiß, die stehen nur und warten auf mich, dann komme ich natürlich.
Genauso funktioniert das. Also zum Beispiel auch Sportvereine funktionieren so. Also man würde eher alleine, findet man immer gut Gründe, auch heute nicht oder das nicht. Ja, was auch immer. Aber wenn ich in einem Verein, in einer Gruppe und sogar in einer Mannschaft, die zum Beispiel sogar auch ein Ziel anstrebt, eine Meisterschaft oder ein Mannschaftsspiel anstrebt, dann hat man mehr Chancen, mitgerissen zu werden.
Ja, man geht auch wirklich dann weit über sich hinaus, was man alleine nicht so leicht schafft. Also Spitzensportler vielleicht, aber in der Mannschaft ist das wirklich einfacher.
Deshalb ist es ja auch ganz gut, dass die Tradition der Bibel immer von Gruppen auch spricht, also von Gemeinschaften, die sich zusammenfinden und gemeinsam etwas anstoßen, gemeinsam etwas verändern wollen. Also das ist nie ein individuelles Problem. Es ist auch heute nicht gut, wenn wir alles nur dem Individuum überlassen. Also sagen, du allein bist für die Rettung der Welt, du allein bist für fairen Handel, du allein bist für Klimawandel jetzt zum Beispiel. Der BP-Konzern hat ja diesen Fußabdruck erfunden, den CO2-Fußabdruck, um zu sagen, die Rettung...
Warte, langsam. Also BP ist ein großer Mineralölkonzern, der Benzin verkauft.
Genau, und das war seine Kampagne, die ist von BP in die Welt gesetzt worden, dass man, wenn man viel fliegt, wenn man viel Auto fährt, dass das... jeder persönlich dafür verantwortlich ist, wie viel Abgase man produziert.
Und das
wie
nennt
viel
sich dann CO2-Fußabdruck.
Fußabdruck, so kann man das, das wird dann berechnet, wie viel Kilometer man fliegt.
Ah, und schon bin ich dann individuell verantwortlich.
So, und damit hat BP natürlich von der Verantwortung des eigenen Konzerns abgelenkt.
Was? Das ist ja völlig krass.
Ja, aber so geht das, also so funktioniert das. Ich meine, natürlich ist das klar, dass ich sage, ich bin mitverantwortlich.
Ja, also, aber ich kann alleine die Welt nicht retten.
So ist es, aber... Wenn man die Konzerne, die natürlich ein hohes Interesse daran haben, möglichst gute Wirtschaftsabschlüsse zu haben, wenn die so von ihrer Konzernverantwortung ablenken, indem sie das Problem allein beim Individuum ansiedeln, dann wird die ganze Rechnung falsch. Ja. Und die Verantwortung für die Menschen wird so groß, dass sie die Veränderung gar nicht mehr anschauen wollen, dass es ihnen übermächtig vorkommt, dass man dann sagt, das kann ich alleine gar nicht. Ja, also lass es lieber sein.
Aber was würde Jesus oder was würdest du, wenn jetzt jemand eben heute dasteht und sagt, ich kann das nicht alleine. Also und ich kann, wenn ich jetzt nur noch vegan esse und nicht mehr Auto fahre und nie mehr fliege, trotzdem wird es diese Welt nicht retten. Und der darüber, ja, ich sag mal, zerbricht. Was würdest du dem sagen?
Nein, es ist trotzdem richtig, nicht so viel zu fliegen. Es ist trotzdem richtig, möglichst wenig Fleisch zu essen. Die Wissenschaft hat errechnet, dass nicht die Mehrheit das ausmacht, eine Veränderung anzustoßen oder eine Veränderung zu bewirken. Wir denken immer vom demokratischen Mehrheitsrecht her, aber schon 17-30% einer Gruppe reichen aus, um Veränderungsprozesse in Gang zu setzen.
Wow.
Also ich mache mal ein Beispiel in unserer Familie. Da gibt's eine kleine Familie in meiner Verwandtschaft, die ist ganz bewusst vegetarisch. Mhm. So, und die anderen nicht so. Aber es hat bewirkt, wenn sie zu Familientreffen kommen, dass alle schon mit überlegen, wie können wir das Essen so gestalten, dass das kein Problem ist. Und plötzlich merken andere, och, gar nicht so schlecht, ja. Also Eine kleine Gruppe kann Anstoß sein für Veränderungen.
Und ist es da nicht eben auch so, dass wenn es so von Freude einfach auch erfüllt ist, weil man denkt für den anderen im Positiven, dass man dann diese Veränderung auch gut durchsetzen kann? Also im Gegensatz zu dem, wenn es heißt, du musst.
Also Veränderung, der Anstoß zur Veränderung sollte nicht von oben kommen, sondern er muss von unten, wie du sagst, mit Spaß, mit Freude, mit gemeinsamem Ausprobieren, mit Erfahrung von, sagen wir, Niederlagen natürlich auch, aber durch Niederlagen wird man ja auch stärker. Muss das verbunden sein. Deswegen ist es vielleicht besser, diese Versuche starten in kleineren Gruppen, in Gemeinschaften, wo man sich kennt, so dass man auch Fehler sich gegenseitig eingestehen kann. Also, und dazu gehört aber immer die Sicht auch, nicht wir alleine haben es im Griff, sondern es gibt auch noch Mächte, also zum Beispiel Großkonzerne oder die politischen Entscheidungen, die sehr mächtig sind, aber das walzt unseren kleinen Versuch nicht nieder. Aber diese Verbindung muss man halten, also den Blick nicht individualisieren, dass wir es alleine zu richten haben, sondern dass es Verantwortungen gibt, die größer sind und an die muss man immer sich auch wieder richten. Also diese Verbindung muss man, glaube ich, sehen.
Ja, also super spannend. Ich würde sagen, für heute müssen wir leider schon schließen, aber wir bleiben noch ein bisschen mit diesem Thema unterwegs, denn was daraus natürlich für manche zu bestimmten Zeiten resultiert, ist auch ein Gefühl der Überforderung. Und davon wollen wir beim nächsten Mal sprechen, wie wir dem begegnen können und was wir da vielleicht auch wieder für Antworten finden in den Heiligen Schriften. Das heißt, bis dahin bleiben wir auf jeden Fall im allerbesten Falle neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.